Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer kleinen Story aus unserem Alltag. Also ihr werdet heute eine Solo-Folge mit mir erleben. Und worum soll es gehen? Um ein Kundenproblem, was in letzter Zeit sehr häufig an uns herangetragen wurde und ich aus den Gesprächen immer wieder erlebt habe, dass die Leute nicht wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dazu mal eine allgemeine Podcast-Folge zu machen. Was ist die Ausgangssituation? Es kommt häufig vor, dass Menschen Immobilien kaufen in ihrer aktuellen Lebenssituation und dann im Laufe der Zeit feststellen, dass sie beispielsweise zu wenig Zimmer haben, weil sie nochmal Nachwuchs bekommen haben oder vielleicht auch vorher eine Bestandsimmobilie gekauft haben und dann planen, einen Neubau zu realisieren. Und ja, das Problem ist dann, dass man nicht weiß, ja, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich gerne einen Neubau realisieren möchte. Aber erste Frage, gibt mir denn die Bank überhaupt Geld, weil ich habe doch schon eine Immobilie finanziert? Und zweitens, ich müsste ja meine Immobilie erstmal verkaufen, um zu wissen, wie viel Eigenkapital ich dann zur Verfügung habe, um den Neubau überhaupt realisieren zu können. Aber ich muss ja ein Grundstück kaufen und das muss ich ja kaufen, bevor ich meine Immobilie überhaupt verkaufen kann. Also die Katze beißt sich da quasi gedanklich selber erstmal in den Schwanz. Und heute möchte ich in dieser Podcast-Folge einmal die Auflösung geben, wie man dieses Problem lösen kann. Also ich würde an dieser Stelle einfach mal mit einem Kundenbeispiel starten. Und zwar geht es hier um Familie Müller. Familie Müller hat 2019 ein schönes Bestandsobjekt gekauft, hat damals knapp 350.000 Euro für diese Immobilie bezahlt und dafür auch eine Finanzierung abgeschlossen, auf dieser ja, Einkommensgrundlage im Prinzip den Kredit damals beantragt und hat dann erstmal in diesem Objekt gelebt. Mittlerweile ist es so, dass zwei Kinder nachträglich dazugekommen sind, sodass wir also in der Bestandsimmobilie ein wenig Platzprobleme haben. Es werden zusätzliche Zimmer benötigt und dann war der erste Gedanke, einen Anbau zu realisieren. Aber aufgrund der aktuellen Lage und des Grundstücks, wie es geschnitten ist, hat sich dieser Anbau recht schnell erledigt, weil das einfach auf dem Grundstück nicht möglich war. Und dann ist der Gedanke gekommen, dass man jetzt gerne neu bauen möchte. Die Einkommensverhältnisse haben sich auch deutlich verbessert. Und jetzt möchte man gerne eine Immobilie bauen, die genau die Wünsche und Bedürfnisse erfüllt, die man ja mittlerweile aus der Erfahrung der ersten Immobilie gesammelt hat. Man weiß also, wie die Räume geschnitten sein sollen. Man weiß, welche Zimmer genau benötigt werden. Und das wollte diese Familie jetzt gerne im Neubau realisieren. Als wir das erste Mal zusammengesessen haben, ging es erstmal darum, überhaupt ein Budget zu finden, welches man von der Bank heute noch finanziert bekommt. Weil die erste Frage war, gibt uns die Bank denn überhaupt in der aktuellen Situation ein Darlehen? Weil wir haben doch schon ein Darlehen abgeschlossen. Und ich möchte euch jetzt hier in dieser Podcast-Folge einmal genau den Zeitablauf darstellen, wie man in so einer Situation vorgehen kann, damit man keine teuren finanziellen Fehler begeht und damit man nicht hinterher komplett ohne Haus dasteht und im Prinzip keine Fehler passieren können. Wie sind wir also vorgegangen? Damit wir überhaupt erstmal gucken konnten, wie viel Eigenkapital die Familie überhaupt zur Verfügung hat, ist natürlich erstmal entscheidend, was ist denn die Immobilie, die ihr damals für 350.000 gekauft habt, heute, wie werthaltig ist diese Immobilie heute? Was könnten wir heute am Markt im Verkauf für diese Immobilie erzielen? Das heißt, bevor man überhaupt in irgendwelche Finanzierungsgespräche geht, haben wir dann erstmal unsere Immobilienmaklerabteilung damit beauftragt, ein Marktwertgutachten zu erstellen. Das Ganze ist jetzt nicht so ein klassisches Sachwertgutachten, also so wie man das irgendwie aus Zwangsversteigerungen kennt, sondern bei diesem Marktwertgutachten geht es darum, was ist der Markt aktuell bereit, für solch eine Immobilie zu bezahlen. Man vereinbart also einen Besichtigungstermin, schaut sich den aktuellen bautechnischen Zustand, die Ausstattungsmerkmale, die Lage, die Raumaufteilung und eventuell Baumängel oder sowas, also wenn irgendwo noch Sanierungen zu machen sind. Man schaut sich alles im Detail an und dann wird ein Wert ermittelt, den unsere Immobilienmakler im aktuellen Marktumfeld für realistisch halten. Jetzt haben wir hier eine besondere Situation. Die Käufer hatten ja vor ein paar Jahren die Immobilie schon gekauft. Das heißt, da haben wir ja noch von Zinssätzen zwischen 1-2% Darlehenszinsen gesprochen. Heute, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, liegen wir bei Darlehenszinsen zwischen 3,5 bis 4%. Das heißt, alleine dadurch ist es ja so, dass heute jemand, der die gleiche Immobilie kaufen möchte, dass dieserjenige monatlich mehr Geld in die Hand nehmen müsste, um die Immobilie überhaupt kaufen zu können. Alle diese Faktoren, die berücksichtigen wir natürlich, wenn wir jetzt einen Marktpreis ermitteln. Im nächsten Schritt ist es dann so, dass man mit den Kunden dann bespricht, mal angenommen, wir würden diese Immobilie zum Beispiel zu einem Kaufpreis von 500.000 Euro verkauft bekommen, wie viel Geld würde denn dann übrig bleiben? Das heißt, man muss dann in die aktuellen Darlehensverträge reinschauen, gucken, wie viel Restschuld ist noch auf dem Objekt und wie viel Geld würde übrig bleiben, wenn wir 500.000 Euro Kaufpreis realisieren würden. Wichtig ist, was können für Kosten denn in diesem Moment anfallen? Also Situation 1, die Familie hat das Objekt selbst bewohnt, länger als 2 Jahre. Das heißt, Veräußerungsgewinne sind in dem Moment jetzt nicht ertragsteuerpflichtig. Also man muss da keine im sprachlichen Gebrauch Spekulationssteuer für diese Immobilie bezahlen, sondern das Geld, was man jetzt da beim Verkauf erwirtschaftet, darf man netto und steuerfrei behalten. Aber wir haben ja noch eine laufende Finanzierung, wo wir auch mit der Bank eine Zinsbindung eingegangen sind. Und das heißt, wir müssen jetzt gucken, welche Kosten fallen denn bei dem Bankpartner an, wenn wir diese Immobilie heute verkaufen würden, also vor Ablauf der Zinsbindung. Das heißt, wir machen im Prinzip erstmal eine Aufstellung, was können wir an Einnahmen realisieren, also welchen Verkaufspreis können wir realisieren, wie viel Darlehen müssen wir noch zurückzahlen und welche Kosten kommen denn beim Verkauf noch auf uns zu. Also das heißt, bei dem Darlehensvertrag reden wir von einer sogenannten Vorfälligkeitsentschädigung, also einer Gebühr, die die Bank dafür erhebt, dass wir den Darlehensvertrag vor Ende der Zinsbindung auflösen. Grundschulden müssen gelöscht werden aus dem Grundbuch und wenn wir als Immobilienmakler beauftragt werden, natürlich, dann fällt auch noch eine Maklerprovision an. Das Ganze wird dann in die Berechnung mit einfließen und was als Ergebnis unten übrig bleibt, das ist im Prinzip das neue Eigenkapital, was die Familie dann zur Verfügung hat, um die neue Immobilie zu kaufen. Da wir aber bis hier ja erstmal nur eine Annahme haben, welchen Verkaufspreis wir erzielen könnten, ist es natürlich wichtig, dass wenn wir jetzt in die Neubauplanung gehen, dass wir hier mit sogenannten Puffersummen arbeiten. Also das heißt, auf der einen Seite würde ich immer empfehlen, im Neubau Eigenkapital in der Rückhand zu behalten. Also nur weil wir jetzt hier beispielsweise 150.000 Euro Eigenkapital generieren, wäre nicht meine Empfehlung, 150.000 Euro auch direkt mit in die neue Immobilie reinzunehmen. Weil selbst wenn wir den Kaufpreis in der geplanten Höhe erzielen können und die Familie die 150 auf dem Konto hätte, wäre es trotzdem nicht schlau, das ganze Geld in die Finanzierung zu stecken, weil bei einem Neubau ja auch immer noch gewisse Nachfinanzierungsrisiken entstehen können. Also was genau meine ich damit? Selbst bei einem schlüsselfertigen Haus kann es ja passieren, dass ich während der Neubauphase, wenn ich im Vorfeld auch schon geplant habe wie ein Weltmeister und alle Eventualitäten berücksichtigt habe, sobald ich im Rohbau stehe und lasst euch das aus Baufinanziererfahrung sagen, ist es ganz, ganz häufig der Fall, dass man durch den Rohbau läuft und dann denkt, ach Mensch, da hinten eine größere Fensterfront oder hier sollen wir nicht die Tür doch noch wegnehmen. Diese Gedanken, die entstehen meistens dann, wenn man durch den Rohbau läuft. Und klar kann man an dieser Stelle des Bauvorhabens immer noch Änderungen vornehmen, aber diese Änderungen sind auch immer mit zusätzlichen Kosten verbunden. Und wenn wir jetzt vorher die Finanzierung spitz auf Knopf gerechnet haben und kein Eigenkapital mehr zur Verfügung haben, dann würden wir an der Stelle ja schon in die Situation kommen, dass man bei der Bank nochmal anklopfen muss und nochmal darum bitten muss, das Darlehen zu erhöhen. Grundsätzlich ist das eine Sache, die die Banken schon mitmachen. Aber eins ist dabei auf jeden Fall zu berücksichtigen. Solche Nachfinanzierungen zerstören erstens die Finanzplanung. Ich habe ja vorher mit einer festen monatlichen Rate geplant. Und wenn ich jetzt nochmal, weiß ich nicht, 50 oder 100.000 Euro nachträglich aufnehmen muss, muss ich ja dafür auch nochmal eine monatliche Rate aufwenden. Das heißt also, meine ursprüngliche Planung meiner monatlichen Kosten wird da komplett über den Haufen geworfen. Und dazu soll gesagt sein, dass solche Nachfinanzierungen meistens höhere Zinsen haben, als wenn ich die Finanzierung direkt von vornherein so aufbaue, dass ich das Geld von Anfang an mitfinanziere. Deshalb empfehlen wir im Neubaubereich immer einen Puffer in der Rückhand zu behalten für Eventualitäten. Das ist schon mal der erste Pufferpunkt. Und der zweite Pufferpunkt ist, dass wir bei den Herstellungskosten des neuen Gebäudes, also Wenn ihr jetzt so eine Immobilie kauft oder neu bauen wollt, dann ist es so, dass man auf der einen Seite ja erstmal das Grundstück kauft und auf diesem Grundstück dann das neue Haus bauen möchte. Das kann über einen Bauträger passieren, also dass man Grundstück und Haus bei ein und derselben Person kauft. Aber es ist ja auch ganz oft der Fall, dass das zwei verschiedene Unternehmen sind oder Personen. Also der eine ist ein privater Verkäufer vom Grundstück und das andere ist ein Unternehmen, was dann zum Beispiel die Bauträgertätigkeiten durchführt. An der Stelle ist dann zu wissen, dass man in der Finanzplanung auf jeden Fall so kalkulieren sollte, dass man für Eventualitäten während der Bauphase genauso gewappnet ist. Also Beispiel, wir fangen beim Grundstück an. Was sind da zum Beispiel Kosten, die auf einen zukommen können, an die man vorher nicht gedacht hat? Wir haben es in den Kundengesprächen schon das ein oder andere Mal gehabt, dass man am Anfang davon ausgeht, ich habe eine grüne Wiese, da kann ich ja einfach draufbauen. Es ist aber notwendig, beim Neubau ein Bodengutachten erstellen zu lassen, weil wir müssen ja die Bodenplatte zumindest anteilsmäßig, selbst wenn wir ohne Keller bauen, in die Wiese einlassen, wenn man das so möchte. Und an der Stelle muss ich ja den Boden öffnen. Wir hatten die Situation bei einem Objekt in Altena, dass in Altena, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen Hanglage, also da ist sehr viel Fels in der Umgebung vorhanden. Und da wurde durch ein Bodengutachten im Nachhinein dann festgestellt, dass genau unter dem Grundstück ein riesengroßer Fels vorhanden war, sodass also diese ursprünglich geplanten Erdarbeiten, um das Grundstück zu begradigen, gar nicht ausgereicht haben, sondern man an der Stelle nochmal ein extra Unternehmen beauftragen musste, welches dann den Fels weggesprengt hat. Da sind mal eben Mehrkosten in Höhe von 30.000 Euro durch entstanden, weil also A, das Sprengen Geld kostet, B, aber auch die Entsorgung dieses ganzen Abfalls in Anführungsstrichen. Das sind alles Kosten, die man dann an der Stelle zusätzlich hatte, mit denen man vorher nicht geplant hat. Das sind also so Dinge, die beispielsweise beim Grundstück auf einen zukommen können. Naja, und beim Haus ist es, glaube ich, einfacher nachzuvollziehen. Natürlich für Sonderausstattungen, die man im Vorfeld noch nicht mit eingeplant hatte. Aber genauso gut kann es ja auch passieren, dass während der Bauphase die Materialpreise auf einmal steigen. Wir haben in den letzten Jahren durch Corona und durch diese Lieferengpässe eine ganze Menge Preissteigerungen mitbekommen, sodass das jetzt, glaube ich, auch kein unbekanntes Thema mehr sein sollte. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Risiko, dass man während der Bauphase auf einmal feststellt, Mensch, die Fenster sind insgesamt teurer geworden oder das Holz für den Dachstuhl, was wir vorher eingeplant hatten, das ist auf einmal mal eben um 50% teurer geworden. Das sind also alles Dinge, die auch während der Bauphase beim Haus passieren können, wenn man beispielsweise kein Festpreisangebot vereinbart hat mit dem Bauträger. Also, was wäre da meine Empfehlung? Wir sagen immer, dass man zwischen 20-30% der Herstellungskosten nochmal als Puffer mit einplanen sollte für den Gebäudekörper. Also beispielsweise kostet das Haus jetzt 100.000 Euro, um es einfach zu rechnen, sollte man 120.000 bis 130.000 Euro für die Finanzierung einkalkulieren, damit man einfach hinterher keine böse Überraschung hat. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber mein Architekt, der hat mir ganz genau gesagt, wo ich bei den Kosten rauskomme, ich vertraue dem auch. Und was ist denn dann, wenn ich am Ende viel zu viel Kredit aufgenommen habe? Dafür haben wir in der Baufinanzierung einen Trick, und zwar ist das der sogenannte Darlehensverzicht. Also man kann Immobiliendarlehen so aufbauen, dass man einen höheren Darlehensbetrag aufnimmt. Und wenn ich dann während der Bauphase feststelle, dass mein Architekt doch perfekter geplant hat, als ich es jetzt hier berechnet habe, dann kann ich der Bank sagen, Mensch, ich möchte einen gewissen prozentualen Anteil der Immobilie, brauche ich nicht als Darlehen, also verzichte ich auf beispielsweise 10% der Darlehenssumme. Und liebe Bank, behalt das Geld, reduziere bitte dadurch meine Laufzeit beziehungsweise auch meine monatliche Kreditrate. Es kommt immer auf den Bankpartner an, wie das Ganze dann gestaltet wird, aber das ist möglich. So, das heißt also in der Kalkulation, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Ausgangsfall kommen, dann ist es so, dass wir auf der einen Seite erstmal den Wert der Immobilie, der aktuellen Bestandsimmobilie ermitteln, dann schon mal ganz grob die neue Finanzierung durchrechnen mit einem fiktiven Eigenkapital, was wir aus dem Verkauf kalkulieren. Und an der Stelle aber bitte noch nichts abschließen. Also wir kaufen auch bitte noch kein Grundstück oder schließen schon mit dem Bauträger einen Vertrag ab, sondern wir empfehlen an dieser Stelle erstmal mit dem alten Objekt online zu gehen. Weil erst wenn wir einen Käufer gefunden haben, der auch bereit ist, den Preis zu bezahlen, den wir fürs Haus brauchen, damit wir den Neubau realisieren können, erst dann sind wir ja hundertprozentig sicher, dass wir auch den Neubau umsetzen können und damit dann nicht ohne Immobilie dastehen. Das heißt also ganz konkret, nachdem wir den Wert der Immobilie ermittelt haben und ganz grob durchgerechnet haben, ob wir mit diesem Geld den Neubau realisieren können, würden wir an erster Stelle online gehen mit dem Bestandsobjekt. Das heißt, wir gehen offiziell in die Vermarktung und erzählen den Interessenten bei der Besichtigung auch schon von vornherein, in welcher Situation sich der Verkäufer gerade befindet. Also das ist nichts Ungewöhnliches, dass Leute ihre Immobilie verkaufen, um eine neue Immobilie zu bauen. Man muss dann halt mit dem Käufer der Immobilie ganz offen besprechen, dass es hier also sein kann oder sein wird, dass der alte Eigentümer zwar schon den Kaufvertrag, also den Verkauf des Hauses beim Notar unterschreibt, aber bis zur Fertigstellung seines Neubaus in der alten Immobilie wohnen bleibt. Jetzt kommt die Frage, ja, wie soll das denn funktionieren? Ich sag mal, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, man kann das Ganze mit einer Art Mietzahlung realisieren. Also das heißt, ich vereinbare heute mit dem Käufer meiner Immobilie, dass er die Immobilie erwirbt. Es fließt auch heute schon der Kaufpreis. Und für den Zeitraum, wo ich jetzt meinen Neubau umsetze, also wo der Neubau in der Planung ist, wo der Neubau erstmal konstruiert wird, bis zur Fertigstellung des Hauses, bleibe ich als Mieter in der alten Immobilie wohnen und zahle dem neuen Eigentümer in dieser Zeit einen Mietzins. So kann man sich das vorstellen. Man darf es nicht Miete nennen, weil dann haben wir auch wieder einkommensteuerliche Themen. Aber um das jetzt verständlich für alle zu erklären, man zahlt in dieser Zeit eine Art Miete. Dann ist es so, dass man also dem Käufer auch ein Zeitfenster nennen muss, bis wann die Immobilie denn maximal fertiggestellt wird, weil auch der Käufer einer solchen Immobilie möchte ja einen gewissen Schutz haben, dass er auch wirklich irgendwann in sein gekauftes Objekt selber einziehen kann und nicht für die nächsten 20 Jahre da einen Mieter drin hat, sondern er möchte ja irgendwann das Objekt auch selber bewohnen. Deshalb muss man auch im Vorfeld gucken, wie lange ist denn die Bauzeit des Neubaus, und auch an der Stelle empfehle ich wieder Pufferzeiten einzubauen, dass man da also auch nicht hinterher da steht und dann einen Monat hat sich der Neubau verzögert und dann muss ich für einen Monat noch irgendwo in eine Mietwohnung unterkommen und die ganzen Sachen zwischenlagern. Auch für solche Worst-Case-Szenarien kann man im Vorfeld recht sicher sorgen. Das wird also alles im Kaufvertrag beim Notar geregelt, sodass beide Parteien da absolute Sicherheit haben. Wenn wir jetzt also in der Vermarktungsphase merken würden, rein theoretisch, für 500.000 ist gar kein Interessent für diese neue oder alte Immobilie zu finden, wir können das Objekt also gar nicht für 500.000 Euro verkaufen, an der Stelle merkt ja unser Verkäufer schon, okay, dann muss ich entweder mit einem anderen Eigenkapitaleinsatz für meinen Neubau planen oder aber ich muss meinen Puffer reduzieren und den Kaufpreis für meine alte Immobilie nochmal reduzieren. Also bis hierhin ist ja noch nichts passiert. Bis hierhin ist ja auch noch kein Risiko entstanden. Hätten wir jetzt im Vorfeld schon das neue Grundstück gekauft, dann wäre man ja schon verpflichtet, zu einem gewissen Zeitpunkt anzufangen, den Neubau zu realisieren, ohne dass man aber weiß, wie viel Geld man überhaupt für seine alte Immobilie bekommt. Weil im schlimmstmöglichen Fall ist es ja so, wir haben das alte Objekt mit 500.000 Euro eingewertet, aber wir finden keinen Käufer für diesen Preis. Und damit man an dieser Stelle dann nicht ohne ein neues Objekt dasteht, muss man erst den Käufer finden, der auch wirklich bereit ist, diesen Preis zu bezahlen und sich auch auf die anderen Rahmenbedingungen, also Miete für die Zeit, bis der Neubau realisiert ist, also dass man jemanden findet, der all diese Punkte akzeptiert. Und erst dann kann man das neue Grundstück kaufen und dann auch wirklich mit dem Neubau starten. Also, was möchte ich mit dieser Podcast-Folge aussagen? Dieses Problem, was in manchen Köpfen besteht, weil man einfach nicht weiß, wie der Ablauf am Ende funktioniert, ist etwas, was wir als Baufinanzierer, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber schon recht häufig in unserer alltäglichen Arbeit immer wieder sehen. Und an der Stelle ist es wichtig, dass man sich einen Experten mit ins Boot holt, der eben nicht nur Baufinanzierer ist, sondern eventuell auch die Immobilienmakler-Expertise mitbringt, also auch bewerten kann, wie teuer ist denn das aktuelle Objekt und wie viel Geld würde beim Verkauf dieser Immobilie übrig bleiben. Und dann wirklich Schritt für Schritt einhalten und sich nicht selber überholen und den einen Schritt vor dem anderen machen, weil dann können gravierende Fehler entstehen. Aber wenn man sich einen Profi an die Seite holt und wirklich Schritt für Schritt einhält, dann ist das an der Stelle auf jeden Fall ein Thema, was man lösen kann und was auch, ich sag mal, aus Sicht der Banken jetzt keine ungewöhnliche Situation darstellt, sondern man muss, wie gesagt, nur die einzelnen Punkte einhalten. Man braucht einen guten Notar, der die Verträge rechtssicher gestaltet für beide Seiten und dann kann das Ganze auf jeden Fall gelöst werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Frage an einen Zuhörer, der hatte uns nämlich bei Instagram die Frage gestellt und ja, wir werden auch in den nächsten Folgen immer wieder mal auf Fragen eingehen, die uns von Zuhörern gestellt worden sind. Ich hatte jetzt schon gesehen, also es ist schon mal so ein kleiner Teaser für die nächste Podcast-Folge, dass wir mal Auskunft geben sollen über die verrücktesten Erlebnisse bei Besichtigungsterminen. Da werde ich mal mit unseren beiden Immobilienmaklern eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen, was uns da so passiert ist. Und warum solltet ihr das Ganze hören? Das Ganze dient ja nicht nur zur Unterhaltung, also dass ihr von uns bespaßt werdet, sondern es ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, einmal die Interessen eines Immobilienmaklers zu erfahren und zu sehen, wie Immobilienmakler vielleicht auch im Alltag bei Besichtigungen konfrontiert werden und ja, wie man sich eventuell auch gut positionieren kann, wenn man mit einem Immobilienmakler ein Objekt besichtigt, damit man am Ende auch den Zuschlag bekommt. Also bleibt auf jeden Fall dran, bleibt gespannt und hört euch gerne die nächste Folge an, wenn es wieder heißt R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.